D-Radio Wissen. Online-Talk.
Also, damit ganz herzlich willkommen im digitalen Salon von D-Radio Wissen und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hier am Bibelplatz in Berlin. Ich bin Marlies Schaum und wir machen hier heute Platz für ein ziemlich langes Wort, das die Gemüter seit einem Jahr, also mindestens seit einem Jahr noch schneller auf 180 bringt, als man das Wort an sich aussprechen kann. Es ist das sogenannte Urheberrecht. Und wir fragen uns heute hier, ob das Urheberrecht an sich, also wie wir es gerade haben, ob das in Deutschland in unserer digitalen vernetzten Gegenwart eigentlich so noch funktioniert, wie wir haben wollen, dass es funktioniert. Oder ob sich was ändern müsste und wenn ja, was sich bitte schön ändern müsste. Wir haben wie immer vier diskussionsfreudige Gäste heute geladen. Einmal Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin. Till Kreuzer ist dabei, Rechtsanwalt. Jens Steinbrenner, Pressesprecher eines Verbandes der Filmproduzenten. Und Georg mit dem für mich sehr schwer auszusprechenden, aber sehr schönen, wie ich finde, Nachnamen Tschurtschenthaler. Filmproduzent ist der Georg. So, und dieser Streit, wie ich finde, gerade im vergangenen Jahr hat sich das irgendwie verschärft. Dieser Streit um das Urheberrecht heute, finde ich, hat so zwei sehr extreme Lager hervorgebracht. Also auf der einen Seite sind wirklich die, die sagen, wir lassen alles, wie es ist. Das Urheberrecht ist super so. Im besten Fall verschärfen wir es noch. Am besten verschärfen wir auch die Strafen, um es einzuhalten. Bitte auf keinen Fall aufweichen. Das ist eine extreme Position. Die andere wirklich extreme ist natürlich, wir lassen das Urheberrecht ganz fallen. Wir verzichten drauf, wir lösen es auf, wir geben alles der freien Verwertung frei und alles ist gut so und der Markt wird das schon irgendwie regeln. Das sind zwei extreme Positionen. Dazwischen befinden sich so die Mittler, die Kompromissbereiten, die erkannt haben, Extreme bringen nie eine Lösung. Also irgendwo wird man da wahrscheinlich eine Lösung finden in der Mitte. Und ich hoffe, wir finden heute auch ein paar von diesen kompromissbereiten Lösungsansätzen. Ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen. Ich weiß nicht, wie viele im Publikum zu diesen verrückten Fans gehören, von zu denen ich nämlich gehöre. Ich gucke gerne diese amerikanischen TV-Serien. Da haben ja in den vergangenen Jahren einige die Runde gemacht. Ich gehöre zum Beispiel zur Fangruppe von Mad Men, ne? Also dieser Werbewelt der 60er Jahre in den USA. Da ist jetzt vor einigen Wochen in den USA die sechste Staffel frisch angelaufen. Die läuft immer schön sonntags, kann ich nicht gucken, weil ich wohne ja hier. Gibt's auch noch nicht auf DVD, gibt's auch nicht in einer Art legalem Streaming, aber ich kann es, wenn ich möchte, was ich natürlich nicht tue, illegal gucken. Wenn ich es tun würde, wie ist eure Einschätzung hier in der Runde? Wie verwerflich ist das? Wer möchte anfangen? Jeanette.
Dazu würde ich mich gar nicht äußern wollen, wie verwerflich das ist. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass Leute versuchen, an die Filme zu kommen, die sie gerne sehen möchten.
Sie könnten ja geduldig warten. Es läuft in den USA. Man kann ja warten, bis es in Europa verfügbar ist.
Häufig ist es ja so, dass man sie dann nicht in der Sprache bekommt, in der man sie haben möchte. Man kommt dann vielleicht an eine Kopie mit Deutschen, die deutsch synchronisiert ist. Und das hilft dem wirklichen Fan dann auch nicht weiter. Mhm. Ich persönlich will mich jetzt nicht darüber auslassen, wie ich das finde, wenn Leute illegal downloaden. Ich verstehe, warum das passiert, aber sinnvoll finde ich das nicht. Mir geht es um Lösungen, die dazu beitragen, dass das gar nicht mehr nötig ist.
Wem schadet es denn, deiner Meinung nach, wenn ich mir jetzt illegal eine Folge von Mad Men angucke?
Ob das irgendwem tatsächlich schadet, darüber streiten sich ja die Geister. Das wissen wir gar nicht genau. Manche Leute sagen, dass das zumindest dem ins Kino gehen keinen Abbruch tut. Andere sagen, das schadet dem DVD-Absatz. Aber die Zahlen darüber sind ganz uneindeutig. Und ich glaube, man kann wirklich nicht seriös behaupten, dass sich das derzeit eindeutig nachweisen lässt. Ob es jemandem schadet oder ob es mehr schadet, als es gleichzeitig nützt.
Aber egal ist es dir auch nicht. Also du würdest jetzt nicht sagen, sollen sie doch machen, die Marlies dieser Welt, sollen sie doch illegal Filme gucken.
Was mir nicht egal ist, ist, dass diese Filme nicht verfügbar sind hier. Also das ist sozusagen das Lizenzierungssystem dahinter, das ist mir nicht egal. Vor allen Dingen dieses territoriale Prinzip in Zeiten des Internets, das scheint mir hochgradig absurd.
Also du meinst, wenn es hier gleichzeitig verfügbar wäre, hätten wir bestimmte Probleme nicht, wie illegales Downloaden?
Da kommt schon noch mehr dazu. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir Subskriptionsdienste brauchen wie Netflix, die aber in wirklich großem Umfang Filme verfügbar machen. Was wir ja zurzeit hier haben, viele behaupten ja, es gibt doch inzwischen Angebote von Amazon, iTunes etc. Aber das Problem ist, dieser Markt ist hochgradig fragmentiert. Wenn man sich bei dem einen einkauft, kriegt man anderes nicht, etc., etc. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Markt, der da diese Schranken runterreißt und es für Leute einfacher macht, zu subskribieren, als illegal downzuladen.
Also einfacher legal an das Angebot zu kommen.
Ja, weil ich bin ganz sicher, dass wenn wir Preise haben in Europa, wie wir sie derzeit in den USA haben, dass ganz viele Leute damit aufhören werden.
Till, stimmst du zu? Oder würdest du sagen, illegal sich so eine Serie angucken, geht überhaupt nicht?
Also
auch aus juristischen Gründen schon gar nicht?
Vielleicht mal zu dem Argument, ist es ja evident und eine totale Binsenweisheit. Wenn ich dem Kunden keine Gelegenheit gebe, sein Geld auszugeben, dann werde ich meinen Markt nicht bespielen und werde den Kunden verlieren. Ja, das ist so einfach, wie es logisch ist. Insofern stimme ich dem absolut zu und ich bin auch einer von den Geschädigten, was diese moralische Frage angeht. Das heißt, ich bin einer von den Halbgeschädigten, weil ich bin technisch versiert genug, um solche Dinge irgendwie trotzdem möglich zu machen.
Okay, wie meinst du das genau?
Ja, also ich habe ein Netflix-Abonnement beispielsweise, obwohl das in Deutschland nicht verfügbar ist. Das ist sogar nicht illegal, sondern es erfordert etwas technische Fertigkeiten und das Wissen darum, wie man sowas hinbekommt.
Vielleicht sagst du ganz kurz, was Netflix beinhaltet. Was bekommst du da? Was ist das für eine Art von Plattform?
Also Netflix ist sowas wie Spotify bei Musik. Das heißt, es ist ein Streaming-Service. Man zahlt eine Flat-Fee im Monat von $8 in den USA. Und dafür kann man so viele Filme und Serien sich angucken, wie man Zeit hat oder gerne möchte. Was bei mir nicht so viel ist, aber immerhin. Und man bekommt da eben sehr viele Sachen, die man hier überhaupt nicht bekommt. Die haben auch also originären Content, wie zum Beispiel House of Cards. War gerade in den Meldungen, dass die exklusive zur Verfügung stellen dieser Serie, die nirgends im Fernsehen gelaufen ist, unheimlich viel Zulauf bekommen haben und so weiter. Also es ist ein interessanter Dienst, sowas gibt es in Deutschland einfach nicht.
In so einem konkreten Fall, wie so einer Serie, die hier nicht verfügbar ist oder noch nicht, siehst du es ähnlich wie Jeanette und Till, dass da einfach nur Schranken abgebaut werden müssen oder regt dich das jetzt schon auf, was die beiden gesagt haben? Also beziehungsweise
nicht.
Kannst du verstehen, ja. Ne, warum das zum Beispiel auf die USA oder bestimmte Länder erstmal begrenzt wird?
Also ich kenne die praktischen Gründe dahinter und finde sie falsch. Aber ich finde es ein ganz gutes Beispiel, weil gerade diese Netflix-Geschichte zeigt, dass sich die Welt verändert hat. Früher war es normal, ein Film war im Kino, dann ein halbes Jahr später auf DVD und dann irgendwann im Fernsehen. Und das hat so funktioniert. Die Welt ist heute anders. Wenn ich was sehen will, dann will ich es jetzt sehen. Diese veränderten Welt hinkt die Realität in ganz vielen Bereichen unserer täglichen Arbeit hinterher. Das ist ein richtiges Problem. Also gibt es zig Beispiele dafür. Und erst muss man, finde ich, dem Rechnung tragen und das anerkennen. Und es haben sich Nutzungsgewohnheiten verändert und das auch erstmal wertfrei zu sehen. So, das ist die eine Seite. Praktisch gesehen, wenn das die Serie jetzt hier nicht verfügbar ist und du holst die, dann, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ist es okay für mich. Wenn du kein schlechtes Gewissen hast, dann bin ich sauer.
weil findest du natürlich nie raus, ne?
Stimmt.
Also mich schätzt du natürlich jetzt so ein, als dass ich ein schlechtes Gewissen hätte.
Nein,
ne?
Aber das Prinzip ist ja folgendes. Was mich schon massiv stört, ist, wenn Leute davon ausgehen, dass es ein Allgemeingut ist und dass ich mir das nehmen darf und kein Unrechtsbewusstsein damit verbinden. Das finde ich ganz falsch und gefährlich.
Wie macht ihr das denn mit euren Filmen? Also ihr macht Dokumentationen, Dokumentarfilme. Ja. Die sind jetzt bestimmt nicht so begehrt wie Mad Men, ohne dir nahe zu treten wollen. Wie macht ihr das mit eurem Vertrieb? Wie bringt ihr die auf den Markt und sorgt dafür, dass die da zu sehen sind und dafür auch bezahlt wird, wie ihr das euch vorgestellt habt und wie ihr euch das wünscht?
Also ganz, ganz praktisch gesehen, also landen auch unsere Filme ziemlich schnell auf den YouTubes dieser Welt. Wir mahnen ab, weil wir das nicht gut finden. Die Filme sind bei uns, kann man kaufen, also kann man direkt erwerben. Und wir fangen an, sind in dieser Schwerfälligkeit des Apparats gefangen. Das Gefühl ist mit gefangen ganz gut umschrieben.
Ihr mahnt ab, wenn das bei YouTube erscheint, ohne dass man euch gefragt hat, weil es euch wirklich schadet oder nur, weil du sagst, aus moralischen Gründen?
Beides.
Also ihr merkt das finanziell?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das glaube ich jetzt nicht, weil es jetzt nicht so hohe Volumina sind, die jetzt mit DVDs bewegt werden. Aber vom Prinzip her finden wir es falsch, wenn Sachen ungefragt hochgestellt werden. Arbeiten aber auf der anderen Seite sozusagen, das ist das, was ein Problem darstellt. Jetzt für uns die Sachen jetzt zum Beispiel vernünftig auf VOD-Plattformen zu kriegen, ist ein Riesenaufwand.
Auf was für eine Art von Plattform?
Also jetzt iTunes zum Beispiel, das ist ein konkreter Fall. Wir haben jetzt gerade ein crossmediales Wagner-Projekt produziert und wollen zum Wagner-Geburtstag am 22. Mai diesen Film auf iTunes verfügbar machen, weil es gibt noch eine App dazu, ein paar andere Sachen. Und eines ist die Kosten dafür. Es ist noch völlig unklar. Es sind schnell mal ein paar tausend Euro. Es ist ein technischer
Aufwand, die ihr bezahlen müsst, damit iTunes euch in sein Programm aufnimmt.
Damit der verfügbar ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Kosten nicht wieder reinkriegen, weil du natürlich jetzt auf iTunes eine entsprechende Kampagne auch fahren musst, dass der Film bekannt wird. Also es ist praktisch gesehen, ist es für uns Produzenten noch wahnsinnig schwierig, jetzt da wirklich lukrativ reinzugehen. Es gibt mittlerweile sozusagen, und wir sind es ja auch gewohnt, dass wir unsere Filme produzieren. Wir geben die dann an Verkäufer, Sales Agents, die sich dann darum kümmern, dass der dann an Fernsehsender territorial sozusagen verkauft wird. Es gibt mittlerweile erste Sales Agents, die sich wirklich mit VOD-Strategien beschäftigen. Die sagen, wir geben diesen Film in 6 Ländern, nicht exklusiv. Hier in Japan gibt es eine Plattform mit Kulturinhalten. Also die anfangen, diesen Markt noch zu bearbeiten. Aber real ist es noch, ist es noch früh, und es ist ein Riesenproblem, dass sowas wie Netflix, dass es einfach kein wirklich befriedigendes Angebot in Deutschland gibt.
Jens, was sagen die Produzenten, die du in der Allianz auch mitvertrittst ja als Pressesprecher? Regt ihr euch dauernd auf oder habt ihr euch schon wieder beruhigt und überdenkt das irgendwie, wie ihr vorgehen könnt, damit eure Filme einfach nicht illegal irgendwo gestreamt oder gedownloadet werden?
Genau, wie Georg sagt, das ist für uns weniger eine moralische Frage, sondern das ist ganz praktisch. Eine ganz praktische Frage. Ich glaube nicht, dass es niemandem schadet, wenn Filme illegal und kostenlos runtergeladen werden.
Wem schadet es denn?
Es schadet den Produzenten. Es schadet den Leuten, die in diese Produktion investiert haben und die dieses Investment zurückhaben wollen und vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Nicht nur für die Yacht und den Straßenkreuzer, sondern auch vielleicht für die nächsten Filme. Und natürlich auch für die, die den Film mitmachen, die Kreativen, alle Leute. Und natürlich gibt es die Geschichten von erfolgreichen Produktionen, die erst kostenlos zum Beispiel auch bei YouTube oder bei Google gelaufen sind, die danach in die DVD-Verwertung gegangen sind und auch im Kino gut gelaufen sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich Ausnahmen sind, weil diesen Marketing-Effekt, diesen Werbeeffekt, den schaffen nur Produkte, die wirklich herausragend sind. Wenn ich mir vorstelle, House of Cards ist ein schönes Beispiel mit Netflix. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Netflix das auch selbst produziert. Ja, genau. Nun gibt es die in Deutschland aus dem Grund nicht, den du gerade beschrieben hast, weil es viel zu aufwendig wäre, für all die anderen Inhalte die Rechte zu klären. Aber mit ihrem eigenen Produkt könnte ja Netflix sagen, okay, wir probieren das in Deutschland, falls es technisch nicht so aufwendig ist. Aber selbstverständlich ist Netflix auch daran interessiert, außerhalb des Heimatterritoriums eine Refinanzierung zu sichern. Deshalb ziehen sie es vor, statt es hier anzubieten für eine Flatrate, vielleicht an Fernsehsender zu lizenzieren. Und jeder Tausender oder jeder Zehntausender, der von dem gesagt wird, dass der das schon gesehen hat, mindert natürlich den Wert. Denn der Sender, der Geld dafür bezahlt, zum Beispiel für House of Cards oder Geld dafür bezahlen soll, wird Netflix sagen, okay, können wir spät bringen, aber die meisten Fans haben ja sowieso schon irgendwo gesehen.
Ich habe das jetzt gerade angeschnitten, dieses Beispiel, um mal so ein paar Dinge aufzuwerfen, rund um technische Dinge, um gesetzliche Schranken, um juristische Regelungen, um wie verdiene ich Geld, was kann ich beweisen. Also Jeanette hat ja eben gesagt, man kann es sehr schwer beweisen, dass durch illegales Streaming oder illegale Downloads. Genau, da gibt es Studien, die sich widersprechen. Die eine Studie sagt, das schadet den großen Produktionen vielleicht, aber den kleinen nicht. Für die kleinen Produktionen ist es eine super Propaganda, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe das jetzt angerissen, damit wir jetzt vielleicht mal konkretisieren können, was eigentlich der Knackpunkt in dieser Diskussion um das Urheberrecht ist. Also wir haben ein Urheberrecht in Deutschland und wir haben, wie du, Georg, eben gesagt hast, eine neue digitale Realität, eine vernetzte Gegenwart. Was genau ist hier der Knackpunkt? Also was wollen die Urheber und was ist ihnen gesetzlich garantiert? Till, vielleicht kannst du das sagen. Was steht in dem Gesetz quasi drin, was den Urhebern zusteht und worüber die sich dann vielleicht ärgern in unserer heutigen Gegenwart?
Also man kann pauschal sagen, im Gesetz steht schon alles, was man sich vorstellen könnte, steht alles den Urhebern zu. Das ist aber die falsche Frage.
Was ich produziert habe,
daran hast du
danach habe ich alle meine Rechte.
Umfassende Rechte. Genau. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst dafür Geld verlangen. Du kannst versuchen, Kunden zu finden und so. Es darf dir niemand anders wegnehmen. Es darf auch keiner illegal im Internet gucken und so weiter. Also all diese Rechte existieren.
Auf der Seite der Urheber. Und dann hat ja auch der Nutzer Rechte. Kannst du die vielleicht kurz gegenüberstellen? Welche Rechte hat ein Nutzer? Was darf er?
relativ momentan wenige Rechte. Er kann sich halt private Kopien von Dingen machen, die irgendwo publiziert werden. Man kann zitieren und solche Dinge, aber zum Beispiel wäre der Austausch von Filmen oder solchen Dingen übers Internet, das ist zum Beispiel nicht legal. Mhm. Aber die Frage sollte anders lauten eigentlich.
Ja, wie sollte sie lauten?
Also die Frage ist nicht, wie viele Rechte sind schon da, sondern was kann man mit diesen Rechten in dieser veränderten Umgebung tatsächlich anfangen? Mhm. Ja, denn das Problem liegt ja nicht darin, dass das Urheberrecht zu wenig Rechte bieten würde, sondern
zu wenig Spielraum?
Zu wenig Rechte verleihen würde. Also das, sagen wir mal, dass die Musikindustrie den Bach runtergegangen ist in den 2000er Jahren und viel weniger verdient hat als vorher, lag nicht daran, dass das Urheberrecht irgendwie nicht weit genug gehen würde und ihnen nicht die Rechte verleihen würde, die sie brauchen, damit man da einen Markt eröffnen kann. Das lag einfach daran, dass sich dieser Markt so drastisch verändert hat, dass die alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktioniert haben. Und da muss man sich fragen, was ist das Urheberrecht eigentlich? Wofür ist das gut? Abgesehen von dieser philosophischen und ideologisch aufgeladenen Diskussion muss man sagen, das Urheberrecht ist ein Tool. Ja, es ist ein Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass bestimmte Dinge funktionieren, dass bestimmte Märkte funktionieren und es soll eben den Marktteilnehmern auf beiden Seiten die entsprechenden Befugnisse verleihen, damit man diesen Markt bespielen kann und sein Produkt an den Mann bringen.
Und jetzt halten sich die Nutzer leider nicht mehr an die Regeln oder können einfach, die machen was die andere Seite, die Urheber nicht mehr so wirklich kontrollieren können, oder?
Genau, die Nutzer halten sich nicht mehr an die Regeln, die da sagen, jemand steuert das Ganze und kontrolliert das Ganze, was zu der Problematik führt. Wie bringe ich den Nutzer dazu, diese Regeln einzuhalten? Weil es gibt sie ja.
Ja,
also es besteht kein Mangel an Regeln, sondern es besteht ein Mangel an A, Akzeptanz dieser Regeln und B, der Durchsetzungsfähigkeit dieser Regeln. Und da muss man sich dann eben die Frage stellen, wenn es diese Regeln gibt, dann gibt es Mechanismen, die früher mal funktioniert haben. Wenn die jetzt nicht mehr funktionieren, dann muss man vielleicht die Regeln anpassen, damit der Mechanismus auch wieder funktioniert. Das ist aber sehr facettenreich. Also das ist keineswegs mit der Antwort irgendwie, ja, wir brauchen jetzt irgendwie Internetsperren oder sowas. Ja, also das hat so viele verschiedene Aspekte, dass man sagen muss, das ist sehr komplex. Ja.
Also wir haben auf der einen Seite die Urheber, die natürlich berechtigterweise ihre Interessen haben. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Also jeder, der kreativ arbeitet, sage ich mal, ein Filmproduzent oder meinetwegen ein Regisseur, die möchten von ihrer Arbeit natürlich irgendwo auch leben können. Da gibt es, glaube ich, in dieser Runde keinen, der sagt, nö, ist mir egal. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Nutzer, die sich heute anders bewegen in der Welt. Ne? Also dadurch, dass sie digital und vernetzt ist, möchte man gerne tauschen, man möchte teilen. Es ist eine Art des Kommunizierens. Ne? Man möchte mitgestalten. Und da kollidieren jetzt quasi zwei Interessengruppen, einfach weil so viel mehr möglich ist, als man die Väter des Urhebergesetzes sich jemals überlegt haben.
Man könnte das auf die ganz einfache Frage runterbrechen, wie bringe ich jemanden dazu, für etwas zu bezahlen, das man auch umsonst haben kann?
Mhm. Und wie bringe ich jemanden dazu? Georg, da bist du doch als Produzent, wenn du eben schon gesagt hast, ihr habt jetzt für Wagner nicht nur einen Film, ihr habt dazu auch noch eine App. Ist das so Zusatzangebote? Ja? Also das macht es attraktiv, damit die Leute darauf anspringen?
Also das ist ein anderer Gedanke dahinter. Der Gedanke dahinter ist zu sagen, dass wir über unsere klassischen Filmmedien einfach große Teile des Publikums nicht mehr erreichen, einerseits, und andererseits, dass man in neuen Medien auch ziemlich cool erzählen kann. Und das finden wir gerade raus. Also das ist nun mal eine ganz andere Frage. Und wir stellen uns die Frage, wie kann man diese neuen Medien mit Inhalten füllen?
Aber ihr könnt ja nicht nur abmahnen die ganze Zeit. Ihr werdet euch ja auch überlegt haben, wie bringen wir die Leute dazu, dass sie freiwillig, wie gerade Till auch sagte, gerne für das Produkt zahlen. Habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht?
Also ich glaube, also da sind wir jetzt als Produzenten relativ hilflos, weil wir jetzt nicht sagen können, dafür sind wir, ist das ganze Ding zu kleinteilig. Was wir aber schon machen, dazu ist auch sozusagen der Verband wichtig, und es ist eine gesellschaftliche Debatte wichtig, ist nämlich, das ist eine ganz, eigentlich ist es eine gesellschaftliche Frage. Es geht um Inhalte, und da ist ein Rattenschwanz an Entwicklungen dran. Das heißt, wenn jetzt Geld aus diesem Bereich rausgezogen wird, dann trifft das natürlich die Produzenten. Das trifft aber 1:1 Schauspieler, Regisseure, Cutter, Kameraleute. Und der Druck in der Branche geht hoch. Der Druck ist größer geworden, auch auf Sender. Und wie kann man diese neuen Möglichkeiten jetzt auch wirtschaftlich sozusagen nutzen, um das zu refinanzieren? Es kostet ja alles Geld.
Aber geht denn notwendigerweise Geld aus der Branche raus? Worüber wir doch jetzt bisher gesprochen haben, ist, dass die alte Verwertungskette nicht mehr funktioniert und durch ein neues System ersetzt werden muss. Das bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass deshalb die Einnahmen sinken. Wenn jeder Internetnutzer $8 pro Monat oder das Äquivalent dazu ausgeben würde, dann würde ja womöglich genug Budget generiert, um die alten Einnahmen da auch wieder dran anknüpfen zu können, oder?
Also absolut. Aber derzeit ist es ja noch so, dass uns seit Jahren ja auch sozusagen wir diese Möglichkeiten immer sehen. Aber real ist es so, dass Fernsehbudgets sinken, dass der Verteilungskampf härter wird, dass die Gagen sinken und dass sozusagen diese $8, die sich, wenn sich hochgerechnet werden, wirklich
das hat aber nichts mit dem Internet und den illegalen Downloads zu tun.
Das hat mit der veränderten Medienlandschaft zu tun.
Ja, das hat damit zu tun, dass die Leute womöglich nicht mehr Fernsehen gucken.
Auch so, ja. aber auch schon auch mit diesem Empfinden, dass das alles, was Musik, Film, es kann ja noch weitergehen, kostenlos verfügbar ist, dass es ein Recht ist, das zu haben. Ich plädiere genauso für ein sinnvolles Geschäftsmodell. Mhm. Wir beschäftigen uns derzeit ganz massiv mit Geschäftsmodellen, auch in den neuen Medien. Wie können wir es schaffen, unsere Inhalte zu monetarisieren?
Aber wird da nicht was beschworen, was in der Realität so womöglich gar nicht ist? Wir haben doch zum Beispiel gesehen, wir reden hier immer über die Umsonst-Mentalität etc., aber wie viele Leute heute tatsächlich bei iTunes, wie ich finde, relativ hohe Preise für einzelne Songs zahlen. Das ist doch ein Angebot, das durchaus angenommen wird. Und da zeigt sich doch auch, dass Leute, wenn sie das bekommen, was sie wollen, eben nicht, ich sag mal, eine CD mit einem Drittel guter Songs und zwei Drittel Schrott, sondern die Songs, die sie tatsächlich haben wollen, dass sie dann unter Umständen auch zahlen.
Also gehe ich voll mit d'accord. Im Unterschied dazu ist sozusagen, sind diese Modelle im Filmbereich, die gibt es ja noch nicht in der Form.
Ja.
Und darauf warten wir ja.
Würden Sie denn sagen, dass wenn wir jetzt Äquivalente zu Netflix haben hier, dass das ihren Wünschen entsprechen würde?
Also was grundsätzlich, glaube ich, in Zukunft extrem wichtig sein wird für uns, ist tatsächlich die Rechte zu haben.
Ja.
Und in dieser Medienwelt, die jetzt...
Die Rechte zu haben an euren Produktionen.
An den Inhalten.
Aber das ist wiederum, das ist die Beziehung Fernsehanstalten und Produzenten.
Nein, also jetzt wirklich Rechte oder IPs, Intellectual Property, das zu haben und das zu monetarisieren, weil es halt immer schwieriger wird, über die vielen Kanäle kleinteilig Sachen zu produzieren. Und wenn es ausgeprägte Geschäftsmodelle gibt, die funktionieren, eine neue Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten, dann glaube ich, funktioniert das, wenn man diese Rechte hat. Deswegen glauben wir auch sehr daran, an die Inhalte. Es fehlt der Mittler einerseits, diese Mittlerfunktion, und andererseits das Bewusstsein.
Mit Netflix am Tisch sitzen würden und Netflix würde sagen, wir überlegen, nach Europa zu gehen, jetzt uns hier auszudehnen, den deutschen Markt zu bespielen. Was würden Sie denen sagen, unter welchen Umständen Sie da mitziehen würden als Produzent?
Also jetzt, wenn es verlässliche Hochrechnungen gibt, wie viel von diesen $8 dann jetzt bei den Prozenten auch ankommt, das ist jetzt ja die große Frage, auch bei Spotify.
Ja, genau.
Also wo verschwindet diese erstmal interessante Summe, wo geht die hin? Und wenn es dann eine faire Verteilung gibt, glaube ich, ist das schon eine Lösung, die absolut zu begrüßen ist.
Warum denkt ihr, gibt es das bei uns eigentlich noch nicht? Also ich meine, es gibt Love-Film, ne? Da kann man sich Filme angucken, man kann bei iTunes natürlich auch manche Filme und manche Serien schon runterladen. Allerdings auch, wie du gerade schon gesagt hast, Janett, nicht immer so ganz zeitgleich, ne? Nicht top aktuell, sondern mit einer Verzögerung. Was ist das, was es in Deutschland bremst? Gibt es gesetzliche Regelungen? Gibt es da juristische Hintergründe? Oder ist das hier bei uns eine Mentalitätssache? Was meint ihr?
Also das eine ist eben tatsächlich diese Lizenzierungsproblematik. Die meisten Rechteinhaber an Filmrechten insbesondere sitzen halt in den USA. Was bedeutet, wenn die halt, wenn ein deutscher, europäischer Markt bespielt werden will, dann muss man eben von denen die Rechte holen. Das ist die eine Problematik. Und die andere Problematik ist, glaube ich, in der Filmwirtschaft, ich kann das nur von externen beurteilen, aber es drängt sich mir der Eindruck auf, als würde man immer noch sehr, sehr zurückhaltend sein, sich auf diese Sache Internet, ja, wenn man es so nennen will, so richtig einzulassen.
Das ist eine Beobachtung von dir jetzt.
Das ist eine Beobachtung von mir, und das zeigt sich eben zum Beispiel an diesen verzögerten Verwertungsketten. Ja. Das Internet Also ich kann mir jede amerikanische Serie kostenlos im Internet angucken, wenn ich das machen möchte. Ja, ob das legal ist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ob ich moralisch das gut oder nicht gut finde, spielt keine Rolle. Faktisch ist es so, ich kann das. Dann ist halt die Frage, ist es tatsächlich sinnvoll zu sagen, wenn die Staffel in den USA anläuft, dort im Fernsehen läuft und über Online-Dienste verfügbar ist, warte ich jetzt ein halbes Jahr, bis das dann eben in Deutschland, Europa auch verfügbar ist oder noch länger. Ja, früher war das möglicherweise ein sinnvolles Modell. Ja, das hat auch noch andere Gründe, weil es halt in manchen Ländern jedenfalls hier synchronisiert werden muss, was Zeit dauert. Aber es war ein gutes Modell zu sagen, wir machen das kontinental und haben Verwertungsketten, die zeitlich gestaffelt sind. Im Internet, in der Internetumgebung, insbesondere aufgrund dieser Tatsache, dass es eben sowieso sofort da ist, halte ich das für eine extrem schlechte Idee. Ja, und das einfach zu versuchen irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, mit allen Händen und Füßen festzukrallen und sich an dieser Idee dieser zeitlich gestaffelten Verwertungskette irgendwie versuchen festzuhalten, obwohl es nicht funktioniert und nicht funktionieren kann, das verstehe ich nicht.
Was sagt die Produzentenseite dazu quasi? Wärt ihr einverstanden damit, wenn ein solches Streaming-Angebot legal funktionieren würde und, wie Georg schon vermutet hat, auch ein bisschen Geld bei den Produzenten reinbringt natürlich? Wäre das für euch ein Lösungsweg, um in Zukunft sowas wie illegale Kopien, Downloads und Streamings tatsächlich zu verhindern? Oder seht ihr da irgendwelche Probleme?
Also erstmal die Frage von eben, was man braucht, um die illegalen Angebote du hast das, glaube ich, gefragt, was passieren muss, damit die Leute gerne für das bezahlen, ist einfach gute Angebote machen. Und natürlich haben die Produzenten Interesse daran, über das Internet eine Refinanzierung zu schaffen. Aber es ist tatsächlich langweilig und banal, aber unglaublich kompliziert. Es ist jetzt für deutsche Inhalte, gibt es einmal das Problem, dass die Produzenten oft nicht die Rechte dann daran haben. Das heißt, die können das nicht selbst entscheiden. Das sind noch sehr, 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 sehr viele Rechte bei den Sendern. Jetzt für Fernsehsachen, aber auch für Kinosachen. Dann gibt es für geförderte Filme, also Kinofilme, die nach dem Filmförderungsgesetz gefördert worden sind, die sogenannte Verwertungskaskade. Das heißt, dass das Gesetz sagt, dieser Film darf erst nach einer bestimmten Anzahl von nach einer bestimmten Zeit auf DVD ausgewertet werden, dann im Pay-TV und dann im Free-TV. Und Pay-TV ist synonym mit Videoabrufdiensten. Das heißt, man müsste ein Gesetz ändern, um das abzuschaffen.
Das wäre ja durchaus theoretisch möglich.
Ja,
also
aber
Gesetze
aber
sind ja schon geändert worden.
Ja, aber das nächste wäre dann, was passiert mit den Kinos? Wenn man diese Verwertungskaskade abschaffte, würde es über mittel oder lang dazu führen, dass die Kinolandschaft, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr existieren würde.
Leute gehen aber auch noch in Konzerte, obwohl man die Alben hören kann.
So Leute gehen sogar inzwischen viel mehr in Konzerte. Das Geschäftsmodell der Musikindustrie hat sich geändert. Aber Konzerte ist jeder, der mal im Konzert war, Entschuldigung, weiß, dass es doch ein kleiner Unterschied ist. Also der Unterschied zwischen Platte zu Hause hören und ins Konzert zu gehen, ist viel, viel größer als der, einen Film auf dem Fernseher zu gucken oder einen Film im Kino zu sehen.
Da würde ich jetzt fast widersprechen. Ich finde, im Kino ist es für wahre Kinoliebhaber schon ein ganz anderes Erlebnis, als
wunderbar.
Sich da eben zu Hause anzugucken.
Dazu gibt es unterschiedliche...
DVDs gibt es ja auch schon lange. Videokassetten haben ja jetzt auch nicht zum Einbruch der kompletten Kinolandschaft geführt.
Ja, aber wenn du zum Beispiel mit dem Kinostart des Blockbusters, des neuen, keine Ahnung, Til Schweiger-Films, auch den Film gleichzeitig auf DVD kriegen könntest oder auf Blu-ray und die irgendwo runterladen könntest, dann würden die Leute, die sich jetzt dafür entscheiden, ins Kino zu gehen, die Menge dieser Leute würde sehr, sehr abnehmen. Natürlich gibt es immer noch welche und ihr habt mich missverstanden. Kino ist toll. Ich habe gesagt, der Abstand zwischen dem Heim-Kino-Erlebnis und dem Kino-Kino-Erlebnis ist geringer als der zwischen Platte zu Hause hören und Konzert.
Ich glaube, man wird das den Nutzern langfristig nicht aufzwingen können, dass man sagt, ihr sollt jetzt ins Kino gehen.
Ich habe nur die Lage beschrieben. Ich habe beschrieben, also warum es so ist.
Ich kann mir vorstellen, dass die Kinolandschaft sich verändert dadurch. Das mag natürlich sein. Die Frage ist, ob das jetzt unbedingt negativ ist. Natürlich aus Sicht der Kinobetreiber ist logisch. Die verdienen damit ihr Geld. Die haben sich entschieden, ein Kino aufzumachen und verdienen ihre Kohle damit. wenn das natürlich auch in Zukunft, also ich meine, uns geht es ja jetzt gerade darum herauszufinden, wie kann man versuchen, so illegale Dinge zu vermeiden, ne? Dass Urheberrechtsgesetzkonflikte auftreten und so weiter. Und da hatte ich gedacht, wäre so ein Streaming, ein legaler, für den man auch zahlt, ja durchaus eine Option, oder?
Ich war ja mit der Aufzählung der komplizierten Dinge noch gar nicht fertig.
Okay, machen wir weiter. Was ist noch
wir haben zwei, also es ist jetzt nicht direkt Kino, es gibt ein sehr hoffnungsvolles Beispiel, das Ding ist von Produzenten gestartet worden, zur Berlinale, heißt alleskino.de, und die haben das verwegene Ziel, innerhalb von 10 Jahren so ziemlich alles, was in Deutschland fürs Kino produziert worden ist, dort online zu stellen, und die haben schon 350, 400 Filme, nein, man bezahlt für den Film, ich weiß nicht, 4 Euro, 5 Euro, keine Ahnung, irgendwie sowas, aber ist korrekt, Dinge, die man sonst...
Für einmal angucken oder für...
48 Stunden, glaube ich. Und
to
own haben sie noch nicht. Aber es ist natürlich für mich als Filmfreund es ist großartig, Dinge, die man früher nicht mal kaufen konnte, dort jetzt zur Verfügung zu haben. So, das ist die eine Sache, das sieht gut aus, aber es wird lange, lange dauern. Und dann gab es einen Versuch der werbefinanzierten Sender, gemeinsam ein Videoportal zu machen, das werbefinanziert sein sollte. Aber Titel Amazonas, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, das hat das Kartellamt verboten, weil dadurch die Marktbeherrschung der dann halt RTL-Gruppe und Pro7Sat1 wollten das zusammen machen, werbefinanziert. Das Kartellamt hat gesagt, ihr beherrscht schon den werbefinanzierten Markt, das wäre dann viel zu viel. Dann gibt es ein Projekt, wo öffentlich-rechtliche Sender mit ihren kommerziellen Töchtern dran beteiligt sind und auch einige Produzenten. Aber Titel Germany's Gold, die wollen die Schätze des deutschen Fernsehens seit 50 Jahren heben und online stellen. Eigentlich sollte es, glaube ich, schon mal Mitte 2012 online gehen, dann Ende 2012. Jetzt hofft man, dass es 2013 was wird. Das Kartellamt hatte Einwände, obwohl das nicht nur werbefinanziert sein soll, sondern es soll eine Kombination sein aus werbefinanziert und On-Demand-Zahlen, irgendwie ein leichtes, billiges Pay-System, genaues weiß ich da aber nicht. Weiß außer den Gesellschaften niemand. So, das verzögert sich auch dadurch.
Also so wie ich das bis jetzt sehe, findet ihr die Idee zwar generell gut, aber wir schieben nicht die Schuld, aber so ein bisschen schon auf Gesetze, rechtliche Regelungen, was das Kartellamt sagt und was nicht. Also da müsste sich einiges tun.
Nein, wir versuchen es ja. Also die Produzentenallianz hat einen gewissen Anteil an der Entstehung von Germany's Gold, wenn es dann mal entstanden sein sollte. Und wir sehen mit wenig großer Begeisterung, dass sich das immer weiter verzögert, aus Gründen, die wir einfach doof finden, natürlich.
Einer der Gründe ist übrigens das Urheberrecht, weil es nämlich quasi unmöglich ist für Filme, die vor 1965 produziert worden sind, die Internetrechte zu klären.
Das wäre doch nur ein konkreter Ansatz.
Das ist nämlich an der Punkt, wo du sagen würdest, da stehst du auf der anderen Seite. Darüber hast du nämlich gar nicht geredet. Als Dokumentarfilmer, profitierst du ja nicht nur, sondern leidest du auch unterm Urheberrecht, oder?
Also jetzt ganz konkret, wir machen zum Beispiel gerade einen Film über Pasolini, den italienischen Intellektuellen. Und es ist eigentlich unmöglich, mit diesem neuen, wir müssen gleichzeitig Catch-up-Service klären für die
Was
Sender.
Was müsst ihr klären?
Dieses 7-Tage-Catch-up. Also wenn wir jetzt für Art einen Film produzieren, ist er 7 Tage sozusagen online gratis verfügbar. Soll jetzt euch irgendwann auf 30 ausgedehnt werden. Das heißt, wir müssen gleichzeitig diese Rechte mitklären bei Archiven. Das heißt, dass das DRA, das Deutsche Rundfunkarchiv, bei dem wir sehr viel Recht erklären, das ist, glaube ich, jetzt geht's manchmal so. Das heißt, der reale Aufwand, Rechte zu klären, ist explodiert. Keiner weiß wirklich praktisch gesehen, wie man mit diesen Rechten jetzt umgeht. Und das ist die Hölle. Also man sich auch wirklich wünscht, einfach, ich will dieses, geht darum, Filme über diesen Mann zu machen, der so tolle Filme gemacht hat. Und ich brauche eine gewisse Handlungsspielraum, diesen Film zu machen, und der ist nicht da. Und das ist auch wieder ein Beispiel mit diesen Rechten vor 65. Theoretisch müssten wir jedes Interview, wo diese Rechte nicht eingeholt worden sind, Archivrechte, müssten wir von den Verfassern nachklären. Das ist praktisch unmöglich.
Also wenn ich das richtig sehe, ist das Urheberrecht an sich, wie wir es haben, das eigentliche Problem bis jetzt immer noch. Es müsste vereinfacht werden, oder was meint ihr?
Es müssen Mechanismen geschaffen werden, die solche Dinge erleichtern. Und es gibt eben Regelungen, die von Anno dazumal stammen, die auf diese, also insbesondere auf die Massennutzung oder die Nutzung von altem Material in komplexen Werken, so wie Filme es sind, wo man viele Sachen zusammentut, Dokumentarfilme, gutes Beispiel, die es vereinfachen, dass man sowas realisiert. Und das gibt es halt bisher nicht. Und das ist einer der Gründe dafür, ist dieser Grundansatz, der dem ganzen Urheberrecht unterliegt, nämlich die Idee des geistigen Eigentums, die da besagt, dass jeder Schöpfer, der etwas geschaffen hat, eben dieses umfassende Recht an seinem Werk hat und eben gefragt werden muss, individuell gefragt werden muss, bevor irgendjemand dieses Interview irgendwie sendet oder einen kleinen Filmausschnitt oder sonst was. Es muss halt diese individuelle Rechteklärung stattfinden. Das fließt aus diesem Grundmodell geistiges Eigentum und das ist meines Erachtens eben so heutzutage einfach nicht mehr praktikabel.
Sprich, wer muss ran? Der Gesetzgeber an sich? Müssen wir eine Petition in Auftrag geben und alle unterschreiben, dass sich da was ändern soll? Also wer ist jetzt hier am Zug? Man kann ja sich so viel beschweren und auch sagen, das ist nicht richtig oder das ist zu altmodisch noch, wie man will. Irgendwer muss ja eine Lösung finden können.
Ich glaube, Jeanette, was passieren wird, ist, dass wir für bestimmte Werkarten nach und nach zu Lösungen kommen werden. Wir sehen jetzt, dass im Bereich der Bücher sich einiges tut, verwaiste
Werke. Und um die E-Books? Oder meinst du jetzt?
Nee, es geht um Werke, wo nicht mehr klar ist, wer die Rechte hat oder so viele Rechte involviert sind, dass es ganz schwer ist, die zu klären. Und um im großen Umfang Bücher digitalisieren zu können, brauchen wir Regelungen, die das Klären der Rechte nicht um ein Vielfaches teurer machen als die Digitalisierung selbst. Und ein Problembewusstsein hat sich für Bücher eindeutig etabliert. Jeder weiß jetzt, dass da was passieren muss und da passiert auch was. Und ich nehme an, dass wir das für Filme und Musik nach und nach auch haben werden. Und da geht es eben nicht nur um nationale Lösungen, sondern da muss es ganz klar internationale Lösungen geben. Das ist das eine. Und was wir mittelfristig darüber hinaus brauchen, sind neue Lizenzierungsmechanismen und Organisationen, die sich das speziell zur Aufgabe machen unter Beteiligung aller, ich würde mal sagen, relevanten Interessenten, also sowohl die Rechteinhaber, aus meiner Sicht aber auch die Nutzer, die da mit an einem Tisch sitzen und für eine gewisse Transparenz sorgen, damit einerseits also die Kosten für das Klären der Rechte sinken und andererseits aber auch berechtigte Interessen für, ich sag mal, Neuproduktionen wie im Dokumentarfilmbereich auch wirklich durchsetzbar sind.
Du meinst sowas wie Creative Commons, das es ja seit Anfang der 2000er gibt, also quasi ein gemeinnütziger Verein, der auf eine andere Art Lizenzen vergibt, oder was schwebt dir vor?
Das glaube ich, das würde zu weit gehen. Also ich gehöre auch zu denen, die nicht besonders optimistisch, was das Reformieren des Urheberrechts anbelangt. Mein Eindruck ist, dass die Rechte, die wir einmal geschaffen haben, dass wir die ganz schwer wieder loswerden, weil das wie eine großartige Umverteilung wäre. Ich glaube eher, dass wo wir Flexibilität gewinnen können, ist auf dem Bereich der, also im Bereich der Rechteklärung und der Lizenzierung. Da nehme ich an, man kann ja auch an Verwertungsgesellschaften denken, die müssen wir vor allem in Deutschland auch dringend reformieren. Die haben überhaupt keine Legitimationsgrundlage mehr, zumindest bei den meisten Künstlern nicht, die von denen nicht profitieren.
Meinst du die GEMA oder noch andere?
Zum Beispiel. Mhm. Das betrifft eigentlich das ganze Aufsichtswesen, die sind einfach nicht hinreichend rechenschaftspflichtig gegenüber denen, die auf sie angewiesen
jetzt
sind.
Jetzt schneidest du aber hier ein Thema an, du.
Was ich sagen möchte, ist, dass ich nicht speziell auf das Urheberrecht gucke als den zentralen Hebel. Das brauchen wir auch, wie bei den verwaisten Werken zum Beispiel. Da brauchen wir Schrankenbestimmungen. Aber ich glaube, langfristig wird es darum gehen, neue Mechanismen für die Lizenzierung zu etablieren. Und das wirklich im transnationalen Bereich.
Was haltet ihr denn, wo du gerade angesprochen hast, die Leute sollen ja auch an ihr Geld kommen, vielleicht ohne die Verwertungsgesellschaften, also dass man die ein bisschen außen vor lässt. Was haltet ihr von solchen Vorschlägen, wie er, glaube ich, vom Chaos Computer Club kam, zu dieser Kulturwertmark, also dass ich entscheide, für welche Art von Kunst oder Kultur, für welchen Film ich eine bestimmte Abgabe leiste? Oder sowas, was die Grünen ja ins Gespräch gebracht haben, eine Kultur-Flatrate, also dass ich einen bestimmten Beitrag leiste und der wird dann natürlich wieder von einer Art von Gesellschaft weiterverteilt an entsprechende Künstler, die gerade was von denen was gekauft wird. Was haltet ihr von solchen Modellen?
Ja, Tim? Vielleicht dazu noch mal eins. Man muss da ein paar Sachen auseinanderhalten, sonst kommt das.
Ich wollte jetzt also auch nicht auf die Verwertungsgesellschaften so richtig, falls du auf die jetzt noch mal einschlagen wolltest.
Es gibt zwei Ansätze, wie man solche Schwierigkeiten. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich versuche für einen Dokumentarfilm, den ich auch ins Internet stellen will, heutzutage notwendig, alle Rechte zu klären an vielen kleinen Schnipseln von Found Footage und sowas. Wie kriege ich das hin? Ja, was muss man machen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man versucht Operationalisierungserleichterungen zu schaffen und zu sagen, es gibt so eine Art Stelle, wo ich hingehen kann und da sage ich, ich möchte das, das und das und das haben. Mhm. Dann sagt der automatisch, was kostet das? Ich sage, okay, klick, bezahlt, dann habe ich die Rechte. Mhm. So, die Idee des sogenannten One-Stop-Shops. Ja, da ist die EU gerade dabei, das im Musik-, Online-Musikbereich zu versuchen, rauszufinden, wie sowas funktionieren kann. Das versuchen die aber übrigens schon seit fast 15 Jahren. Ja. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, okay, dass, wenn man das nicht für wahrscheinlich hält, dass das funktioniert, will ich gar nicht bewerten, das gibt es die Alternative, dass man das Urheberrecht so anpasst und sagt, für kleine Schnipsel muss man keine Rechte mehr klären. Ja, man könnte sagen,
dieses Fair-Use-Prinzip, was in den USA teilweise angewandt wird.
Das,
ja?
Es geht in diese Richtung. Man könnte sagen, okay, kleine Ausschnitte von irgendwas, die kann man da einfach reinpacken. Und wenn man das zu kommerziellen Zwecken tut, dann muss man aber irgendwohin auch melden, was man reingepackt hat und muss dann auch bezahlen. Das kann eine Verwertungsgesellschaft sein oder so eine Lizenzierungsarchitektur oder irgendwas.
Das sind die Optionen für die Produzenten.
Das sind die beiden Optionen. Mhm. Die zweite Option, da muss man aber Gesetze verändern. Da muss man nämlich sowas einführen wie neue Schrankenbestimmungen oder Fair Use oder sowas, dass man eben sagt, okay, das Recht wird so geändert, weil wir sehen, das funktioniert so nicht mehr. Und diese beiden Optionen muss man auch gedanklich unterscheiden, weil die führen zu unterschiedlichen Effekten. Mhm. Das, was du gesagt hast, also der Versuch, das zu erleichtern, die Rechteklärung zu erleichtern, ich glaube, dass das eine ganz gute Methode wäre, beispielsweise Musikrechte für Online-Nutzungen zu klären, für Webradios und weiß ich nicht was. Mhm. Aber die EU geht da zum Beispiel stark in die Richtung zu sagen, okay, wir brauchen auch keine Nutzungsrechte mehr für Privatnutzer, ja, so Remix-Rechte oder sowas könnte man ja mit so einer Lösung auch gleich totschlagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das so weit vereinfachen kann, dass jetzt Hänschen Müller von nebenan, der ja irgendwie so ein Geburtstagsvideo gemacht hat, wo er 10 Ausschnitte aus anderen Videos und im Hintergrund läuft Madonna und will das bei YouTube hochladen, dass der da bei dieser Lizenzierungsstelle alle seine Rechte zusammenbekommt, das bezahlt zu einem fairen Preis und dann alles klar geht, das glaube ich nun wiederum nicht. Also ich glaube, dass diese Lizenzierungserleichterungsmethode für manche Sachen sinnvoll sein kann, für andere aber nicht. Und wenn es nicht sinnvoll ist, dann braucht man halt neue gesetzliche Regelungen, wie in diesem Fall zum Beispiel ein sogenanntes Right to Remix.
Aber wenn man sich diesen ganzen Aufwand sparen möchte, könnte man auch sagen, jeder drückt im Monat eine bestimmte Summe ab, so wie wir GEZ-Gebühren zahlen und dann haben wir dieses ganze Heckmeck nicht, oder nicht? Was meint ihr?
Wenn einem dann nicht die Nutzer die Bude einrennen und sagen, also noch eine GEZ möchte ich aber jetzt auch nicht, das ist alles.
Ich meine, da stehen so Zahlen im Raum von 7 € im Monat bis hin zu 30 €, glaube ich, im Monat, die man mal abtreten soll. Und dafür darf man dann aber auch mit dem Film, der Musik oder was auch immer machen, was man möchte. Es teilen, es remixen, es, keine Ahnung, parodieren. Wenn das Geld bei den Produzenten und den Urhebern ankommt, wäre das keine Lösung.
Das ist nicht die Idee, dass man den Song umschreiben kann, nur dass man ihn anhören kann.
Da geht es darum, dass man das, also File-Sharing zu legalisieren, ist der Hintergedanke. Das heißt, wenn ich etwas teile mit anderen übers Netz, gibt es, das wird erlaubt. Mhm. Im Gegenzug zahlt man aber eben diese Flatrate in Höhe von XY Euro und damit ist quasi diese Art der Nutzung erlaubt. Also es gibt gerade eine Studie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Werte waren, die hat versucht herauszufinden, was denn angemessen wäre, was der Nutzer da im Monat zahlen muss. Und das waren Zahlen zwischen 9 und 90 € im Monat, so etwa. Woran sich zeigt, dass die Frage, was ist denn angemessen für sowas und wonach bemisst sich eigentlich, was angemessen ist, wer bewertet das, ist schon mal extrem schwierig zu klären. Ja? Also diese Forderung oder die Idee, die ist schon sehr alt, die hatten in den USA, wurde schon Anfang der 2000er Jahre von Wissenschaftlern entwickelt, um halt bestimmten Phänomenen irgendwie entgegenzuwirken, zeigt sich aber, dass es politisch eben auf der Stelle tritt.
Jetzt warst du aber eben bei Hänschen Müller. Der Hänschen Müller, der ein Video zum Geburtstag seiner Freundin macht, ist ja jetzt was anderes als Georg, der einen Film produziert, mit dem er nachher Geld verdienen möchte. Könnte man denn nicht sagen, Leute, die das für private Zwecke machen, ganz ausdrücklich, die damit keine Kohle verdienen, die dürfen so viele Songs und Videos ineinander vermischen und verhunzen, wie sie wollen, solange sie damit kein Geld verdienen, schaden sie doch keinem?
Also ich glaube, da musst du in die andere Richtung gucken.
Produzentenrichtung. Würde dich das ärgern?
Also ich würde nochmal einmal voreinhaken. Das Problem ist ja, dass wir uns nach einfachen Lösungen sehnen, aber die Welt wahnsinnig kompliziert ist. Mhm. Also die, ich glaube, jeder...
Sag doch sowas nicht.
Das habe ich gestern rausgefunden. Nein, das ist, die Realität ist folgende, auch was du vorher meintest. Wenn wir jetzt sagen, wir stellen unsere Filme gleichzeitig mit Kinostart online, dann ist das erstes der Verleih auf der Matte. Er sagt, das geht nicht. Das sind Branchenstrukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Die mögen nicht mal zeitgemäß sein, aber sie sind heute noch da. Und diesen Umbau einer Branche durch den Medienbruch, da fängt es ja an zu haken. Und es gibt dafür keine einfache Lösungen, glaube ich. Worum es geht, ist tatsächlich jetzt aus meiner Sicht, sind praktische Lösungen. Und ich fand das, was ihr beiden jetzt in den verschiedenen Varianten aufgefächert habt, finde ich eine super Perspektive. Es gibt nur, also eine Sache, ein Wort fand ich total blöd, das ist langfristig, das irgendwann drin war. Also es ist jetzt ein reales Problem, das wir haben. Ja. Ich könnte das wirklich in praktischen Beispielen ausführen. Wo mich heute extremistisch in die andere Richtung war, heute Vormittag, wir versuchen seit 2 Monaten einen Film von Pasolini zu klären. Die deutschen Rechte, französischen Rechte, italienischen Rechte liegen überall woanders, DVD-Rechte liegen woanders und es ist de facto ein wahnsinniger Kost, allein diese Rechte zu klären, abgesehen davon, dass sie dann für Deutschland und Frankreich 2.000 Euro pro Minute kosten und für Italien zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Also es ist nicht mehr handelbar und das ist auch eine kreative Blockade, die da entsteht und auch nicht mehr zeitgemäß. Da braucht es wirklich praktische Lösungen.
Das ist aber Entschuldigung, es steht mir eigentlich nicht zu, das zu fragen, aber wenn ihr die Rechte klären könnt und die Rechte zu teuer sind, ist das doch kein Problem des Urheberrechts, oder?
Nein, das, nee. Was so teuer ist, ist das Klären der Rechte. Die Rechte sind Klärung. So fragmentiert.
Jetzt hat der Till schon am Anfang dieser Sendung zu mir gesagt, niemand würde wirklich fordern, das Urheberrecht abzuschaffen.
Nee.
Ne? Hast du gesagt, Till? Janette auch schon. Nee. wenn man es aber doch sehr, 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 sehr weit lockern würde, dann hätten wir doch viele dieser Problematiken gar nicht, oder?
Ja, dann kommt der zweite Teil in mir zur Geltung, der sagt, es muss, geistiges Eigentum muss auch fair sozusagen denen honoriert werden, die sich das ausgedacht haben. Und dann geht das ins Wanken. Also ich glaube, es geht tatsächlich um eine praktische Lösung. Ich glaube auch nicht, dass das Urheberrecht grundsätzlich umgekrempelt wird, so wie sich auch eine Branche nicht innerhalb von ein paar Jahren umbaut. Wenn die Branche schlau ist, geht sie rechtzeitig in die richtige Richtung. Wenn sie nicht so schlau ist, wird sie gleich gehen wie der Musikindustrie.
Du hast ja schon gesagt, dass ihr teilweise abmahnt. Würdest du sagen, härtere Strafen würden was bringen?
Nein.
Nee.
Aber man muss es bei dem Benutzer schon ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das, was er tut, nach dem gegenwärtigen Stand nicht legal ist. Und man muss ihm auch ein bisschen verleiten, wenn man parallel dazu Strukturen aufbaut und Angebote aufbaut, die er auch annehmen kann.
Die er auch annehmen kann.
Ja, das ist also ich
glaube, das ist das derzeitige Angebot in Deutschland.
Ja, das ist, sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Ja. Also es ist eine Frage des Angebots, das noch nicht attraktiv genug ist. Es ist eine Frage eines sehr, sehr starren und umfassenden und unbeweglichen Urheberrechts, dass wir so schnell nicht rankommen offensichtlich. Und es ist wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass man nicht alle Interessen gleich schön ausgleichen kann, oder? Urheber und die Nutzer werden nicht wirklich beide auf einen Nenner kommen. Einer wird den Kürzeren ziehen, kann das sein?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass langfristig, wenn wir gute Subskriptionsdienste haben, die einerseits zu den Rechte, zu den Kreativen hin transparenter sind, als das derzeit der Fall ist. Heute wissen Musiker zum Beispiel gar nicht, wie oft ihre Sachen wie oft sie angehört werden, das ist für die gar nicht einsehbar. Übrigens auch, weil die Verwerter das nicht weitergeben, soweit sie Zugang zu diesen Zahlen haben. Also da muss sich noch viel ändern und es muss sich einfach ein Angebot entwickeln, wo ich auch viel kriege für das, was ich, wenn ich mich zu einem monatlichen Subskriptionsdienst verpflichte und da monatlich meinen Obolus zahle, dann möchte ich auch ein breites Angebot haben.
Sonst machst du es eben einfach nicht.
Sonst
genau das ist
nicht.
Das Problem. Ja. Ne? Also es gibt ja Dienste, die schon in diese Richtung gehen, aber die haben halt irgendwie 10 Hände voll Nutzer. Und warum ist das so? Weil ich keine Lust habe, 10 Euro zu bezahlen und dafür einen Dienst zu kriegen, der mir irgendwelche Serien aus den 60er Jahren und irgendwelche Filme, die schon 30 Mal im Kino sind, dafür anbietet. Mhm. Aber das ist ja auch wieder keine Urheberrechtsfrage.
Ne? Nee, das ist keine Urheberrechtsfrage, weil man muss ja auch sehen, gesehen von denjenigen, aus der Perspektive derjenigen, die solche Subskriptionsdienste gerne aufbauen würden. Es braucht eigentlich wahnsinnig viel Kapital, um das machen zu können. Ne? Um überhaupt entsprechend in großem Umfang einkaufen zu können, brauchen die extrem viel Geld. Also auch das ist ein Markt, der nicht offen ist für alle möglichen, ich sag mal, kleinen neuen Anbieter.
Viele Baustellen? Viele Probleme, ihr habt viele Denkanstöße gegeben jetzt in dieser Stunde. Eure persönliche Schätzung, wann werden wir diesen Konflikt beigelegt haben, Jens?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Georg?
Man muss ja auch sehen, es ist ja diese neue Welt, die jetzt da ist, ist ja noch nicht so lange da. Wir sind ja also noch in der Baby- oder ganz frühen Kindheitsphase. Es wird schon wachsen. Also ich glaube, in 5 oder 10 Jahren stehen wir woanders.
Mhm. Janet? Ja, würde ich auch sagen. Bitte? Ich hätte so 10 Jahre wäre meine Marke. Ich glaube, dann haben wir das Problem zumindest in großem Umfang gelöst. Es wird immer noch irgendwelche illegalen Downloads geben, aber nicht mehr in einem nennenswerten Umfang.
Da grinst der Till nur?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich absolut nicht. Also die Frage ist ja, was meinst du jetzt mit, wie lange dauert
das? Das Urheberrecht vielleicht ein bisschen flexibler, die Produzenten zufrieden, die Nutzer zufrieden, weniger illegale Downloads, mehr legale Angebote. Also dass die Konflikte sich ein bisschen entschärfen. Was im Moment noch ein Grabenkampf ist mit wenig Kompromiss in der Mitte, dass das dieser Kompromiss vielleicht größer wird, dass mehr Leute zufrieden sind als momentan.
Also was die Änderung, grundlegende und sinnvolle Änderungen des Urheberrechts angeht, ich habe eine Studie dazu gemacht oder eine Untersuchung, bin da von einem Zeithorizont von ungefähr 25 Jahren ausgegangen.
25?
Ja, was bedeutet, dass sich im Zweifel die Realität noch weiter als bisher ohnehin schon der Fall ist, komplett an dem Urheberrecht, was, wie es da im Gesetz irgendwo steht, vorbei entwickeln wird. Und was diese neuen Märkte angeht und den Umbau der Wirtschaften, da würde ich sagen, also der Zeithorizont, das Fenster, was die haben, um das zu retten, was zu retten ist und sich einzustellen, maximal 5 Jahre. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele von denen, die jetzt existieren und in der Vergangenheit viel Geld verdient haben mit der Vermittlung von kreativen Inhalten, dabei auf der Strecke bleiben. Und es wird auch ganze Branchen geben, die dabei aussterben werden. Da bin ich mir ganz sicher. Was aber nicht am Urheberrecht liegt, sondern nur daran, dass diese Transition, also dass man die Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit der Dynamik des Internet und der Änderung der Gesellschaft und der Nutzungsgewohnheiten einfach nicht Schritt halten kann, um seine Branche, um sein Geschäftsmodell und alles eben entsprechend schnell ändern zu können.
Dann sag doch mal, was du denkst, was zwischen in 10 Jahren und in 25 Jahren passiert. Du sagst auch, also so wie es jetzt ist, wird es in 10 Jahren ganz sicher nicht mehr aussehen, aber andererseits sagst du, es dauert noch 25 Jahre. Was passiert denn dann in der Zeit dazwischen?
Nee, ich sage, in 5 bis 10 Jahren maximal müssen sich die Märkte verändert haben, sodass sie halt dass endlich der Kunde sein Geld dafür ausgeben kann, wo er es gerne lassen möchte, ja, um das mal so auszudrücken. Ja. Wenn nicht, werden die verschwunden sein, weil sowas lässt sich nicht über längere Zeit, dann noch längere Zeit eben aufrechterhalten. Und in 25 Jahren, da wird dann vielleicht auch die EU und die WIPO, das ist die internationale UN-Organisation, die halt dafür zuständig ist, internationales Urheberrecht zu regeln, auf die Idee gekommen sein. Also irgendwie, was die da alle machen, denen wir eigentlich da dieses Tool zur Verfügung stellen wollen, das stimmt mit dem Tool, was wir da haben, überhaupt gar nicht mehr überein. Also lass uns das jetzt entweder ganz abschaffen oder wir ändern das und passen das eben retrospektiv betrachtet daran an, was schon längst passiert ist. Das ist meine Meinung.
Vier Meinungen, viele, viele Anregungen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass ihr heute da wart. Janet Hofmann war dabei, Till Kreuzer, Jens Steinbrenner und Georg Tschuttenthaler. Richtig ausgesprochen? Mhm. Ja, sehr schön. Schön, dass ihr da wart im digitalen Salon. Ende April diesmal. Im nächsten digitalen Salon, am letzten Mittwoch im Mai, da geht es um Journalismus und Technologien, also wie neue Technologien den Journalismus verändern. Es würde mich freuen, viele von euch da wieder zu sehen und mit euch zu diskutieren. Schön, dass ihr alle da wart. Bis dann.